HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Jahrhundertelang suchten christliche Mönche Gott in der Abgeschiedenheit der Natur oder sogar, wie die frühen Einsiedler, in der Wüste. Eine der jüngsten Ordensgemeinschaften der katholischen Kirche geht einen anderen Weg. Die monastischen Gemeinschaften von Jerusalem leben ihren Alltag des Gebets und des Gotteslobes mitten in den Großstädten. Seit 9 Jahren sind 5 Brüder und 9 Schwestern auch mitten in Köln anzutreffen, in der alten romanischen Kirche Groß St. Martin. Dort hat HR2 Kirchenredakteur Klaus Hofmeister sie besucht und ihren Mönchsalltag im Herzen der Stadt beobachtet.
Es sind vom Kölner Hauptbahnhof aus nur gut 5 Minuten, wenige 100 Meter bis zur Kirche Groß St. Martin, eine der 12 altehrwürdigen romanischen Kirchen der Stadt. Man geht hinter dem Dom vorbei, über das Kopfsteinpflaster der Altstadt, vorbei an Brauhäusern und Kneipen. In einer Ecke schlafen sich Obdachlose unter Pappen aus. Eine einzelne Prostituierte schaut im Vorbeigehen, ob mit dem Passanten schon ein Geschäft zu machen ist. Dann öffnet sich der Platz vor Groß St. Martin. Die Kirchentür ist geöffnet. Wer das Glück hat, in einen der täglich 3 Gottesdienste zu geraten, der taucht augenblicklich ein in eine faszinierend andere Welt. So ging es auch Lorena damals, Studentin aus Fulda, 24 Jahre alt, die seither der Gemeinschaft verbunden ist. Sie betreut sonntags die Kinder der Familien, die zum Gottesdienst kommen.
Ich habe die Kirche zuvor noch nicht gesehen und bin in die Kirche rein. Und mein erster Gedanke war, so stelle ich mir das Paradies vor. Weil die Gemeinschaft saß da und hat gesungen. Und ich glaube, es war auch Sommer und das Licht kam in die Kirche und es war unglaublich schön.
Groß St. Martin ist ein beeindruckender romanischer Raum, von schlichter Schönheit und konzentrierender Strenge. Die Schwestern und Brüder stehen beim Chorgebet locker gruppiert vor dem Altar, in ihren weit wallenden, hellen Gebetsgewändern, links die Schwestern, rechts die Brüder, ausgerichtet nach vorne zum Altar und zur großen Apsis hin. Die Beleuchtung ist warm, Kerzen brennen. Wenn sich die Schwestern und Brüder setzen, was sie nur kurz bei den Lesungen oder zur Predigt tun, dann lassen sie sich nicht in einem schweren Chorgestühl nieder, sondern gehen einfach in den Fersensitz auf dem Teppich. Allenfalls gibt es ein kleines Höckerchen als Sitzhilfe.
O Licht voller Freude,
du ewiger Abglanz des Vaters, heilig bist du, Herr, Jesus Christus.
Die Melodien, die sie anstimmen, wenn sie Psalmen, Antiphonen und Hymnen singen, klingen reizvoll fremd. Viele stammen aus der Feder des französischen Komponisten und Dominikanermönchs André Gouze. Sie haben französische Klangfarben und nehmen auch melodische Anleihen aus den orthodoxen Kirchen. Der Gottesdienst wird durchgehend 4-stimmig gesungen. Die Schwestern und Brüder heben die Hände zum Gebet, verneigen sich, lassen Weihrauch aufsteigen und zünden abends die Kerzen des 7-armigen Leuchters in Referenz vor der Schwesterreligion der Juden, wo zum Beginn des Sabbats auch Kerzen angezündet werden. All das in großer Ruhe und mit einem ausgeprägten Sinn für Schönheit. Hier soll offenbar ein Stück Himmel auf Erden inszeniert werden, ein Stück vom himmlischen Jerusalem, das den monastischen Gemeinschaften von Jerusalem auch den programmatischen Namen gibt. Bei Bruder Jean Tristan war die erste mehr zufällige Begegnung mit einem Gottesdienst der Gemeinschaft in Paris ein nachhaltiger Eindruck.
Durch die Liturgie habe ich wirklich spürbar die Liebe Gottes für mich gespürt. Es war für mich so ein Schock. Ich war weinend, also mit Tränen.
Ein Jahr später, 1995, trat Jean Tristan, gelernter Bankkaufmann, in die Gemeinschaft ein. Heute ist der 51-Jährige der Prior der Männergemeinschaft in Köln. Die monastischen Gemeinschaften von Jerusalem wurden 1975 mitten in Paris gegründet, in der Kirche Saint-Gervais. Heute gibt es sie unter anderem in Paris, Florenz, Rom, Brüssel, Straßburg, im burgundischen Vézelay und auf dem Mont Saint-Michel. Trotz ihrer Internationalität sind sie eine kleine Gemeinschaft von 120 Schwestern und 50 Brüdern. Nach Köln kam die Gemeinschaft im Jahr 2009, eingeladen vom damaligen Kardinal Meißner. Sie kamen aus Frankreich. 4 der 9 Schwestern sind Französinnen und 4 der 5 Brüder. Doch inzwischen haben die Schwestern alle liturgischen Gesänge ins Deutsche übersetzt. Auch die Gemeinschaftssprache in Köln ist Deutsch. Schwester Edith ist die Priorin der Schwesterngemeinschaft in Köln. Sie ist Theologin, stammt aus Paderborn und war von Jugend auf von Frankreich fasziniert. Auch sie geriet zufällig in einen Gottesdienst der Gemeinschaft in der Altstadt von Paris, weil sie Zeit hatte beim Umsteigen zwischen 2 Zügen.
Es war genau zu der Zeit, wo gerade ein Offizium war, ich glaube, es war die Vesper. Es waren Brüder und Schwestern, die gemeinsam gebetet haben, wo der 7-armige Leuchter dann angezündet wurde. Die Brüder und Schwestern standen auf, sangen vierstimmig, trugen ihre weißen Gebetsmäntel, hatten auch Zeiten der Stille in ihrer Gottesdienstform. Das hat mich sprichwörtlich umgeworfen. Es gibt Biografien, da spricht man so von der Liebe auf den ersten Blick, das hatte etwas davon.
Die Gemeinschaften von Jerusalem sind kontemplativ, im Gegensatz zu den tätigen, sozialkaritativen Orden, wie etwa die Franziskaner. Das kontemplative Ideal stammt aus den ersten Jahrhunderten der Kirche, als Mönche in die Wüste zogen, um dort in Einsamkeit und Entbehrung vollkommen auf Gott ausgerichtet zu leben. Die Wüste ist schon im Judentum ein Ort der Gottesbegegnung. Auch Jesus geht vor seinem öffentlichen Wirken für 40 Tage in die Wüste. Der Gründer der Gemeinschaft, Pierre-Marie Delfieux, lebte 2 Jahre in der Wüste, doch gewann er dort die innere Gewissheit, dass heute die Stadt der Ort der Gottesbegegnung ist. Die Stadt ist die moderne Wüste. In seiner Regel schreibt er über den modernen Mönch:
Ohne Unterlass sucht er Gott am kostbarsten Ort seiner Gegenwart. Und dieser Ort ist, noch vor der Einsamkeit, dem Berg, der Wüste oder dem Tempel, die Stadt der Menschen, die alle, verborgen in ihrem Antlitz, das Antlitz Gottes tragen und Widerschein des wahren Christusbildes sind.
Schwester Edith findet, dass die Wüste und die Stadt sich gut vergleichen lassen.
Wenn Sie in die Sahara gehen, unendliche Horizonte, die Gastfreundschaft der Nomaden, man weiß, ein Glas Wasser zu teilen, man kommt zum Wesentlichen. Aber auch die Kehrseite, die Schattenseiten, Hunger, Durst, Einsamkeit. Und im übertragenen Sinn ist auch die Stadt eine Wüste. Und auch da in der Ambivalenz, die unendliche Faszination, pulsierendes Leben, unendliche Entfaltungsmöglichkeiten, aber auch natürlich die Schattenseiten, die Kehrseite, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Anonymität, Prostitution. Und auf dieser Schnittstelle leben unsere Gemeinschaften, weil wir glauben, genau da ist Gott gegenwärtig, genau da möchte Gott den Menschen nahe sein, weil die Menschen da heute leben.
3-mal am Tag, um 8 Uhr morgens, um 12 Uhr mittags und um 6 Uhr abends, versammelt sich die Gemeinschaft zum Gottesdienst. Schon vorher finden sich die Mönche und Nonnen ein, sitzen zum stillen Gebet auf dem Boden des Chorraums. Bewusst ziehen sie sich zu den persönlichen Gebetszeiten nicht in ihre Zellen zurück. Sie möchten sich auch als Betende den Besuchern der Kirche zeigen. Möchten, wie sie sagen, einen Gebetsteppich auf dem Straßenpflaster unserer Großstädte ausbreiten und so ein Zeichen der Präsenz jener anderen Wirklichkeit sein, auf die sie ihr ganzes Leben setzen. Die Anwesenheit der Betenden vor den Gottesdiensten, am Donnerstagabend sogar bis Mitternacht bei offener Kirche, prägt die Atmosphäre in Groß St. Martin, schafft den Eindruck einer Oase der Stille und Orientierung. Lorena, die junge Studentin, und Ingo Peth, Bibliothekar im Ruhestand, erleben das auf ihre Weise so.
Wenn ich auf dem Weg bin zu Groß St. Martin, gehe ich durch die Altstadt. Sehr laut, sehr lärmig, sehr weltlich. Und wenn ich dann da durchgegangen bin, durch dieses rote Meer der Weltlichkeit, lande ich plötzlich an einem stillen Ort. Sobald ich die Kirche betreten habe, umfängt mich diese Stille und diese Ruhe und es kehrt Frieden ein, des Ortes, wo, wie ich immer sage, Gott wohnt.
Wenn ich halt meinen Tag hinter mich gebracht habe, ich war jetzt zum Beispiel in der Uni und habe wirklich einen stressigen Tag gehabt, wenn ich nach Hause komme, bin ich auch zu Hause. Aber ich bin anders zu Hause, als wenn ich einen Gottesdienst besuche. Komm zur Ruhe, weil ich beten kann oder weil ich wirklich auch den Gesängen irgendwie zuhören kann. Es ist ja auch irgendwas, was mich beruhigt. Und das finde ich unglaublich wertvoll.
Die Gemeinschaft leistet es sich, ihre mönchische Existenz ganz dem Gotteslob zu widmen. Sie machen keine Sozialarbeit, obwohl sie soziale Not durchaus vor ihrer Haustür vorfinden. Sie sind aber ansprechbar für Gäste, zwar nicht als Therapeuten, aber für alle Fragen des Glaubens. An erster Stelle aber steht, sagt Schwester Edith, Gott einen Platz frei zu halten und die herrschende Leistungsgesellschaft mit einer Spiritualität des Umsonst zu unterlaufen, wie sie sagt, oder französisch der Gratuité.
Wir leben in einer Zeit, einer Gesellschaft, wo wir ständig beweisen müssen, wie toll wir sind. Mein Leben, das ich auch gewählt habe, möchte zum Ausdruck bringen, es gibt andere Dimensionen, unabhängig davon, wie toll ich bin. Ja, ich muss nicht meinen Daseinsberechtigungsschein irgendjemandem vorweisen. Gott liebt jeden Menschen so, wie er ist, gratis. Und ich glaube, unsere Welt, die Menschen heute, brauchen das Zeugnis, dass dieser Gott uns so nahe ist. Es braucht Menschen, die zeigen, Gott ist da, sein Blick auf diese Welt ist ein Blick der Liebe für jeden Menschen. Ein Gott der Menschenfreundlichkeit.
Die Schwestern und Brüder leben nicht in einem Kloster, das eigens für sie gebaut worden wäre. Sie leben zur Miete in einem Büro-Wohnkomplex der 70er, 80er Jahre mit 4 Stockwerken neben der Kirche.
Also jetzt stehen wir im gemeinsamen Flur mit den Schwestern. Also die Schwestern sind hier gegenüber, aber wir gehen bei uns rein.
Bruder Jean-Tristan, der Prior, zeigt die Räume. Ein moderner Bau, unverputzte Betonwände, ein warmer Holzfußboden und dunkle Echtholzmöbel, ein großer hufeisenförmiger Esstisch für die Mahlzeiten, die in Stille eingenommen werden, ein runder Tisch für die gemeinsame Erholung nach dem Mittagessen in einem anderen Raum. Alles wirkt einfach und zugleich handfest. Als Zellen dienen Einzelzimmer in den oberen Stockwerken. Die Brüder und Schwestern leben hier zwar unter einem Dach, aber in getrennten, voneinander abgeschlossenen Wohnungen. Bruder Jean-Tristan erlebt es als eine tiefe Bereicherung, dass in seiner Gemeinschaft Frauen und Männer zusammen ihrer Berufung nachgehen.
Ich glaube, es ist vielleicht dumm, aber ich glaube, unsere Schwestern helfen uns, durch ihren Blick auch Männer zu sein. Und ich glaube, die Schwestern sagen auch das. Wir helfen sie vielleicht, Frauen zu sein auch. Das beginnt nur ganz einfach, dass wir auf dem Teppichboden sind und ich weiß, dass meine Schwestern dabei sind und wir da sind. Also es schafft in mir so ein Gleichgewicht. Ich kann das nicht so mit Worten beschreiben. Das ist wichtig.
Eine Männer- und Frauen umfassende Klostergemeinschaft ist in der traditionellen Ordenslandschaft die Ausnahme. Das Erfolgsrezept dieses Beziehungsmodells scheint ein Living Together Apart zu sein, also ein Zusammenleben, das in der Gemeinsamkeit auch klare Grenzen definiert.
Wir sind zwei getrennte Gemeinschaften. Das heißt konkret, der Wohnraum ist getrennt, die Finanzen sind getrennt. Ich kenne den Kontostand der Brüder nicht. Die Leitungsfunktion ist getrennt, da reden wir uns auch nicht rein. Und vielleicht, weil das so klar ist, ist das gute Miteinander auch recht unkompliziert möglich. Ich würde durchaus sagen, in einer Freundschaft, die den gesunden Abstand respektiert.
Die Schwestern sind also keinesfalls die Haushälterinnen der Brüder. Im Gegenteil, die Brüder kochen und erledigen alle ihre Hausarbeit selber. Dazu gehört auch das Abspülen nach dem Essen.
Unsere Schwestern hatten nebenan, als sie angekommen sind, eine Spülmaschine. Und sie haben diese Maschine dem Erzbistum zurückgegeben. Sie wollten unbedingt per Hand das machen. Wenn wir Gäste haben, sie spülen mit, das bringt sofort eine Gemeinschaft.
Sarah ist das jüngste Mitglied der Gemeinschaft. 8 Monate nach ihrem Eintritt trägt sie das Brustkreuz der Gemeinschaft, aber noch ist sie Postulantin und auf der allerersten Stufe der Integrationsleiter. Bald wird sie die blaue Ordenstracht mit dem weißen Kopftuch bekommen und im Gottesdienst ebenfalls das weiße Chorkleid überwerfen und damit als Novizin äußerlich ganz eintauchen in die Gemeinschaft. Als sie ins Kloster zog, passte ihr ganzes verbliebenes Hab und Gut in einen kleinen Golf.
Bücher habe ich aussortiert, Möbel habe ich verschenkt, Anziehsachen habe ich viele aussortiert, Spiele, ich hatte ganz viele Brettspiele und Gesellschaftsspiele, die habe ich weitergegeben. Es geht nicht darum, alles von dem Vorher mit ins Jetzt reinzunehmen, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich wirklich, so als Schnitt.
Angesichts der übersteigerten Liebe zum Materiellen, die alles überflutet, schreibt der Gründer in seiner Regel, wird allein die Radikalität des Evangeliums sprechen können.
Gott allein genügt. Lass alles Besitzergreifende in dir los, denn selbst ein dünner Faden am Fuß des Vogels verhindert sein Fliegen.
Das Armutsgelübde, das Sarah in der Gemeinschaft ablegen wird, ist in seinen Folgen sehr weitgehend.
Ich habe kein eigenes Gehalt mehr zum Beispiel. Das, was ich auf der Arbeit verdiene, geht direkt auf unser Gemeinschaftskonto. Wenn ich was brauche, dann frage ich. Ich habe kein Taschengeld oder sowas. Ich habe kein Handy mehr, keine eigene E-Mail-Adresse im Moment. Ja, so.
Die junge Frau Doktor, Stipendiatin des Cusanus-Werkes, des begabten Förderungswerkes der katholischen Kirche, verzichtet nicht nur auf Handy und Taschengeld, sondern auch auf eine berufliche Karriere, die bei ihrer intellektuellen und fachlichen Begabung vorprogrammiert wäre. Der Gründer der Gemeinschaften von Jerusalem hat in seiner Regel festgelegt, dass die Mönche und Nonnen nur halbtags arbeiten gehen. Sie sollen von ihrer Hände Arbeit leben, aber einfache, abhängige Beschäftigungen wählen. In einer Welt, wo Arbeit und beruflicher Erfolg vergötzt werden, sollen die Schwestern und Brüder andere Prioritäten leben. Eine der Schwestern, von Hause aus Politikwissenschaftlerin zum Beispiel, hat als Floristin gearbeitet. Eine studierte Juristin ist jetzt Verkäuferin bei Manufaktum, präsentiert dort in Ordenstracht Klosterprodukte aus aller Welt in der Abteilung Gutes aus Klöstern. Eine andere Schwester ist Lehrerin, eine lehrt an der Musikhochschule und ist mit ihrer Flöte auch regelmäßig im Gottesdienst der Gemeinschaft als Solistin zu hören. Wie überhaupt die Schwestern sich auch mit ihren musikalischen Fähigkeiten immer wieder einbringen. Schwester Katharina zum Beispiel spielt die Zither. Die junge Schwester Sarah arbeitet in ihrem studierten Fach als Biochemikerin in einem Labor. Die Kollegen wissen, dass sie Nonne ist und fragen dann nach: Warum machst du das eigentlich?
Ich vergleiche das oft mit einer Liebesbeziehung. Warum heiraten Menschen gerade diesen anderen Menschen? Weil sie in ihm was entdecken, weil sie sich diese Beziehung wünschen. Und auch wenn das abstrakter ist, wenn man an die Gottesbeziehung denkt, aber das ist dasselbe Gefühl. Ich erzähle oft von meiner Schwester, die vor 2 Jahren geheiratet hat, mit der ich viel geteilt habe und die eigentlich dieselbe Sehnsucht in sich hat, wie ich das in mir habe. Und ich glaube, das ist ein Bild, was viele Leute verstehen.
Wie geht das eigentlich, so ein Leben, das ganz dem Gebet hingegeben sein soll, aber doch mitten in einer turbulenten Stadt spielt? Wie geht das zusammen? Die 3 Stunden Laborarbeit von Schwester Sarah morgens, hineingepresst zwischen Morgengottesdienst, Frühstück, der Bahnfahrt zur Arbeitsstelle hin und wieder zurück und dann dem Mittagsgebet. Ist das alles nicht schizophren, solche Gegensätze zu leben?
Das ist schizophren und das ist gut so, dass das so ist. Das hat was mit Spannung zu tun und Spannung hält am Leben. Für mich ist das total wichtig, nicht in einer isolierten Burg irgendwo draußen auf dem Berg zu leben, sondern wo die Menschen sind. Pierre-Marie, unser Gründer, war 2 Jahre in der Wüste und er hat gesagt, in der Wüste gibt es eigentlich nur ein Gesetz, aber das ist heilig. Wenn du Wasser gefunden hast, musst du es teilen. Und wir übertragen das auf die Stadt, wo so viele Menschen aber nach dem lebendigen Wasser dürsten, was wir teilen in Form von unserer Liturgie und von dem Leben aus der Stille, was wir einfach anbieten den Leuten, die kommen.
Bei den Brüdern ist Christian der Jüngste. Er ist 36 und schon einen entscheidenden Schritt weiter gegangen als Sarah, denn im vergangenen Februar hat er die letzten sogenannten ewigen Gelübde abgelegt. Damit ist klar, dass er nun für immer bleibt. Er war Priesteramtskandidat im Bistum Limburg, spürte aber eine Mönchsberufung. Bei einem Besuch in Köln erlebte er intuitiv, dass dies sein Platz war.
Ich hatte das Gefühl hier, die Brüder und Schwestern sind wirklich authentisch. Was mich auch fasziniert hat, ihre Einfachheit und ihre Echtheit. Ich habe mal das Gefühl, das, was sie im Gebet empfangen, das leben sie wirklich auch nach außen hin. Und das ist nicht gekünstelt und da gibt es keinen klerikalen Dünkel und nichts. Das ist ganz natürlich.
Auch Bruder Christian suchte bewusst die Spannung zwischen einem kontemplativen Leben und der bleibenden Verbindung zur Welt.
Also ich komme ja vom Land, ich komme aus der Landwirtschaft, also wir wohnen mitten auf dem Feld sozusagen. Aber ich brauche diese Spannung zwischen Kontemplation und der Verbindung zur Welt. Dieser Rückzug in die Stille und dann doch wieder raus. Weil ich finde immer auch, unser monastisches Leben ist nicht nur ein Leben für mich selber, sondern ist auch für die Menschen da.
Obwohl sie kontemplativ leben, mit den langen stillen Gebetszeiten und täglich zum Beispiel auch einer Stunde biblischer Lesung, zeigen sich die Brüder und Schwestern für Besucher durchaus ansprechbar. Nach dem Gottesdienst verschwinden sie nicht sofort hinter Klausurtüren. Beim Friedensgruß im Gottesdienst suchen sie Kontakt zu den Besuchern, gehen durch die Reihen, schenken Friedenswünsche und einen offenen Blick. Die Sehnsucht, ihre Gotteserfahrung oder auch nur ihre Gottessuche zu teilen, haben Bruder Christian und Schwester Katharina dazu gebracht, einen Glaubenskurs für junge Erwachsene anzubieten. Sie möchten weitergeben, was sie empfangen. Es sind keine hochtheologischen Vorträge, die sie halten, mehr ist es ein Austausch von Erfahrungen, eben eine Gelegenheit, junge Leute mit Christus in Berührung zu bringen und sie im Persönlichkeitswachstum zu begleiten. Lorena, die Studentin, ist dabei.
Und das finde ich ein unglaublicher Reichtum. Auch mitten in Köln, dass es einfach in Köln möglich ist, einen Ort zu haben, wo man hingehen kann und wirklich weiß, da kommt man an. Also ich glaube schon, dass man irgendwie sich verändert, wenn man mit Christus zusammenkommt. Und ich finde, das ist wichtig, weil in der heutigen Zeit gibt es nicht so viele Orte, um damit in Kontakt zu treten.
Neben dem Austausch mit jungen Leuten gibt es noch die sogenannte Lebensbuchgruppe. Lebensbuch heißt die 170 Seiten umfassende Regel der Gemeinschaften von Jerusalem, die ihr Gründer Pierre-Marie Delfieux 1978 veröffentlicht hat. Alle zwei Wochen freitags trifft sich diese Gruppe mit dem Prior und der Priorin der Gemeinschaften, um sich durch die Klosterregel inspirieren zu lassen. Marion Brück, Betriebswirtin und Coach, ist eine von den meist mehr als einem Dutzend Menschen, die sich dort austauschen. Auch Ingo Peth, der Bibliothekar im Ruhestand, ist mit dabei.
Wenn man den Bogen mal nimmt, fängt das Lebensbuch mit dem Wort Liebe an und es endet mit dem Wort Freude. Also alles, was zwischen Liebe und Freude stattfindet, sind unsere Themen. Also alles auf und ab und auch die Schwierigkeiten, die wir haben. Manchmal sind es, wenn wir uns austauschen, die Schwierigkeiten, die wir tatsächlich dann in Form des Glaubens haben, in der Spiritualität haben. Aber auch die Schwierigkeiten, die wir haben, diese Themen im ganz alltäglichen Leben auch zu leben und umzusetzen.
Für mich persönlich ist es ein ganz zentraler Raum für meine Schwierigkeiten mit dem Glauben. Glaube ist für mich ungefähr das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Deswegen bin ich auch dringend angewiesen auf das Angebot, was ich hier in Groß St. Martin finde. Ich kann sozusagen nur glauben, indem ich immer wieder Kontakt habe mit der, wie es im Hebräerbrief heißt, Wolke der Zeugen, und die sind für mich glaubhaft hier in den Brüdern und Schwestern der Gemeinschaften vertreten, aber auch in meinen Brüdern und Schwestern in der Lebensbuchgruppe. Ohne diese Mitträger und Wachstumsbeschleuniger würde mein Glauben wahrscheinlich sehr schwächeln.
Das Lebensbuch fasst das Wesentliche des christlichen Lebens nach dem Evangelium zusammen. Dabei ist es durchzogen von den typisch monastischen Themen Stille, Armut, Gehorsam und auch der Keuschheit, die im Lebensbuch mit Lauterkeit übersetzt wird. Lassen sich diese mönchischen Themen für eine moderne Frau wie Marion Brück eigentlich erschließen? Ja, sagt sie, wenn man den Horizont der Begriffe erweitert. Die Lauterkeit oder Keuschheit übersetzt sie zum Beispiel für sich selbst mit dem Stichwort Herzensreinheit.
Für mich heißt es, eine erstmal möglichst große Herzensoffenheit leben zu können. Mit einer möglichst großen Unvoreingenommenheit und diese Reinheit vielleicht eher als eine Klarheit im Herzen und auch durchaus so eine eher friedvolle Zugewandtheit leben zu können.
Immer schon mussten sich kontemplative Gemeinschaften, die ganz dem Gotteslob und dem Gebet leben, fragen lassen, wofür das eigentlich gut sei, wofür sie gut seien. Bewährt sich das christliche Leben nicht im Dienst am Menschen? Die Schwestern und Brüder der Gemeinschaften von Jerusalem in Groß St. Martin in Köln betreiben ja keine Suppenküche, sie machen kein Streetwork unter Obdachlosen und Prostituierten vor ihrer Tür. Ihre Sendung ist es, so sagen sie, Gott im Herzen der Stadt einen Platz offen zu halten und zugleich die Nöte der Stadt vor Gott zu tragen. Sie wollen ein Stück Schönheit und Nutzlosigkeit leben im Gottesdienst, im Lob Gottes, mit dem man nichts verdienen kann und sich keinen Ruhm vor den Menschen verschaffen kann. Sie leben in Einfachheit und selbstgewählter Armut als ein Zeichen dafür, dass sie alles auf die Karte Gottes setzen. Wenn man die Schwestern und Brüder fragt, was der Erfolg eines solchen Lebens sei, dann zögern sie. Erfolg ist kein Name Gottes, sagen sie. Doch dann berichten sie von Menschen, die hier in Groß St. Martin Gott irgendwie nahe gekommen sind, die in der Liturgie etwas gespürt haben, eine Freiheit, eine Erfahrung, nichts leisten zu müssen und doch angenommen zu sein. Kostbare Momente, in denen sich für den einen oder anderen hier der Himmel öffnete. Die Schwestern und Brüder in ihren weißen Gebetsmänteln beim Gottesdienst wirken schon in der Kölner Altstadt wie ein kleiner Fremdkörper, aber sie sind faszinierend fremd. Ein wenig trägt auch der französisch geprägte Akzent der meisten von Ihnen dazu bei und die für unsere Ohren eher ungewohnte Melodik des Gottesdienstes. Ob sich eine solche Gemeinschaft in einer Stadt wie Köln, ausgerechnet in der Partymeile der Kölner Innenstadt, wirklich einwurzeln kann, Nachbar werden kann für diese Welt, das ist und bleibt eine spannende Frage. Die Schwestern und Brüder, die nie selbst in ein Brauhaus gehen würden, nie ins Kino, die ohne Fernsehen und Handy leben, bleiben bei aller Solidarität mit der Stadt an sich in diesem ihrem direkten Umfeld kulturell ein Fremdkörper. Zugleich geht gerade davon ihre stärkste Wirkung aus, durch ihre Andersartigkeit, durch ihre produktive, faszinierende Fremdheit. So sehr, dass schon mancher, der während des Gottesdienstes die Tür zu Groß St. Martin öffnete, augenblicklich glaubte, im Paradies zu sein.
Die Stadt ist unsere Wüste, zu Besuch bei den Gemeinschaften von Jerusalem in Köln. Sie hörten einen Beitrag von Klaus Hofmeister.